Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Um ein Haar wäre sie vor rund 80 Jahren deutsche Hauptstadt geworden. Im kommenden Jahr ist sie dafür internationale Hauptstadt, zumindest wenn es ums Design geht. Sie hat das höchste Gebäude, den größten Flughafen, die größte Buchmesse und einen der größten Ausländeranteile des Landes. Sie ist eine Stadt voller Brüche, voller Museen, voller Internationalität und ihr wisst es längst, wir reisen jetzt nach Frankfurt am Main, World Design Capital im kommenden Jahr 2026 und eine meiner absoluten Herzensstädte. Ich bin Tinka Dippel, die Chefredakteurin von Merian und wie immer reise ich mit meiner Podcast-Co-Stimme Silvia Tiburski. Hallo Silvia.
Hallo Tinka und hallo an alle. Ihr seid hier bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Tinka, wir beide waren ja schon mal zusammen in Frankfurt auf der Buchmesse vor 2 Jahren. Und da haben wir beide unseren ersten Merian-Podcast aufgenommen und das gleich live. Ich weiß noch, wie wir dann mit der Straßenbahn vom Bahnhof zu unserem Hotel gefahren sind, so einmal quer durch die Stadt. Zum Hafenpark, da war unser Hotel und du hast mir da direkt eine Mini-Stadtführung gegeben. So, das ist die Oper und da drüben die Paulskirche und das ist das Museum. Ich habe wieder vergessen, welches Museum es war, aber das können wir heute alles auffrischen.
Auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass das Museum für moderne Kunst war. Das streifen wir nachher bestimmt auch noch, weil das passt ja total gut zum Thema.
Absolut, denn Frankfurt ist jetzt auch eins der Coverthemen im neuen Merian, druckfrisch, gerade erschienen. Und die große Reportage aus Frankfurt hat eine Kollegin geschrieben, die ihr vielleicht schon kennt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die war nämlich dieses Jahr schon mal dabei in unserer Folge über Manchester. Herzlich willkommen, Nadja Bossmann.
Guten Morgen, ihr beiden. Hallo.
Als ich dich gefragt habe, ob du diese Geschichte für Merian machst, du kanntest die Stadt ja kaum, du hattest aber sofort total Lust und hast mir dann erzählt, was du jetzt schon alles geplant hast. Und als du zurück warst, da warst du so ein bisschen am Übersprudeln und ich konnte das total gut nachvollziehen, weil ich finde, Frankfurt ist wirklich eine totale Wundertüte. Deswegen finde ich es auch richtig super, dass wir uns der Stadt heute so aus 3 Perspektiven nähern. Wir kennen sie unterschiedlich gut, haben sicherlich unterschiedliche Sachen uns dort angeguckt und man braucht dringend unterschiedliche Perspektiven, um dieser Stadt in irgendeiner Form Herr zu werden. Wie waren denn so deine ersten Eindrücke, Nadja, so aus Berlin kommend und dann so eintauchend in Frankfurt?
Na, ich kannte Frankfurt vorher ja eigentlich auch nur von der Buchmesse und ich kannte natürlich auch seinen Ruf als Bankenstadt. Aber das klang erstmal alles sehr gediegen und noch nicht so richtig spannend für mich. Ich war also auch sehr neugierig, was da auf mich zukommt. Und dann bin ich gleich zu Anfang beim Kunstverein Familie Montes gelandet. Das ist so eine Arbeitsgemeinschaft von Frankfurter Künstlerinnen und Künstlern und deren Ausstellungsräume befinden sich unter den Bögen der Honselbrücke, also ganz im Osten von Frankfurt, Stichwort Hafengegend, Container, Verladestation, alles bisschen industriell und runtergerockt. Und der Kunstverein selbst unter dieser Brücke war dann der wildeste Ort, den man sich eigentlich als Galerie vorstellen kann. Alle Räume komplett zugeknallt mit Gegenwartskunst. Jede Stilrichtung, Ölbilder, Zeichnungen, Collagen, Fotos, dazwischen Installationen. Und es gibt keine Erklärungen dazu, keinen roten Faden, nur so die Kontaktdaten der Künstler oder der Künstlerin auf der Rückseite der einzelnen Werke für Kaufinteressierte. Und das einzige Kriterium, um hier ausgestellt zu werden, habe ich dann rausgefunden, ist das Abnicken durch Merek Macke. Merek Macke ist selber ein Künstler aus Frankfurt. Und er hat den Kunstverein 2007 gegründet. Also er ist quasi der Familienvater der Familie Montes, die aber natürlich gar keine Familie ist. Und all diese kreative Skurrilität, die da so zusammenkommt, die war schon besonders. Da gibt's dann auch riesige Sofas zum Abhängen, spottbillige Bar, Kaffee 1,50. Im Sommer gibt's da regelmäßig Konzerte. Und einfach dieses Gefühl kompletter künstlerischer Freiheit, für die Kommerz so gut wie gar keine Rolle spielt, das war schon doll. Vor allem in der Bankenstadt Frankfurt. Und das hat bei mir die Vorurteile erstmal aus dem Weg geräumt. Und ich dachte, nee, hier passiert sehr viel mehr, als ich vielleicht erwarte.
Dann sind wir ja jetzt schon, wir sind eigentlich nicht mittendrin, also räumlich, aber thematisch dann eben schon. Weil, also ich kann das sehr gut nachempfinden, was du meinst. Also wir sind hier ja ganz im Osten der Stadt, eigentlich ganz nah an Offenbach. Auch das ist ganz wichtig, wenn wir über Kunst und Design sprechen. Die unmittelbare Nähe zu dieser kleinen und teils sehr roughen und vor allem aber auch sehr lebendigen Stadt. Und hier an der Honselbrücke, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Also wir blicken direkt auf die EZB, sitzen quasi unterhalb der EZB. Und wir haben im Merian auch so ein Bild von dieser Treppe vor der Familie Montes. Die ist gepackt voll mit Leuten. Und die sitzen da alle und genießen die Sonne. Der Main fließt vorbei. Dann gibt es da direkt vor der Tür auch so eine riesengroße Skaterbahn. Also da kommt so alles zusammen. Ne? Big Money, Kultur, Stadtleben, der Main, ganz viel Frankfurt auf ganz kleinem Raum.
Ich muss noch mal einen kurzen Schwenk von der bildenden Kunst zur Literatur machen. Wir sind ja hier in der Buchmessestadt. Einer der bekanntesten Frankfurter überhaupt wird meistens in Weimar verortet. Der kommt aber von hier, Johann Wolfgang von Goethe. Und von der Familie Montes, diesem Kunstverein, läufst du einmal über den Main und bist dann so in einer Viertelstunde bei der Gerbermühle, wo er, also Goethe, offenbar mit sehr viel Wein seinen 66. Geburtstag gefeiert hat. Mhm. Das ist ein Hotel und Ausflugslokal, wo du wirklich richtig nett draußen sitzen kannst. Oder auch im Wintergarten. Und da gibt es dann für die richtigen Goethe-Fans auch noch einen Wanderweg, der führt da dran vorbei und zu anderen Orten. Die Infos dazu schreiben wir euch dann in die Shownotes. Aber Literatur ist ja heute nicht unser großes Thema, sondern Frankfurts Sinn für Design. Warum hat jetzt Frankfurt eigentlich diesen Titel bekommen, World Capital of Design?
Frankfurt hat ja erstmal die weltbekannte und super renommierte Städelschule, also die Kunsthochschule, 1817 gegründet, ganz kleine Studierendenzahl, sehr experimentierfreudig. Die liegt direkt hinter dem Städelmuseum, das ja auch sehr bekannt ist. Aber es gibt in der Stadt dazu auch noch Dutzende kleiner Designbüros und Kreativagenturen und eben Kunstinitiativen und Vereine wie das Montes. Also man kann schon sagen, dass so der Gestaltungswille und auch die Kompetenz dafür hier wirklich ziemlich groß sind. Und außerdem, wie du schon sagtest, Tinka, ist die Hochschule für Gestaltung in Offenbach nur eine Viertelstunde mit dem Fahrrad entfernt. Und die ist auch ein totaler Hotspot für die Designszene in ganz Deutschland. Und der Austausch Frankfurt-Offenbach ist fließend, das ist alles eine Region. Also Frankfurt wird nicht nur World Design Capital 2026, weil die Skyline so cool aussieht. Ich habe festgestellt, das tut sie aber tatsächlich aus jedem Blickwinkel und habe unfassbar viele Fotos einfach von diesen Hochhäusern gemacht.
Ja, das sieht man auch immer, wenn man so reinfährt oder auch nur durchfährt durch Frankfurt aus dem Zug. Jetzt lass uns doch nochmal von Osten, wo wir an der Gerbermühle waren, Richtung Zentrum aufbrechen. Immer am Main entlang. Und da steht der berühmte Römer, also das Rathaus. Das wirkt auf mich ja immer so ein bisschen knusperhäuschenhaft. Also so ein schöner Gegenpol eigentlich zu dieser Glas-Stahl-Skyline. Und da drumherum, um den Römer, steht das, was von Frankfurts Altstadt noch übrig ist, beziehungsweise wieder auferstanden ist. Es heißt ja immer, dass man Frankfurt total gut zu Fuß erkunden kann. Das stimmt auch, vor allem im Zentrum. Aber für diese Strecke vom Osthafen zum Römer nimmt man am besten das Fahrrad. Und das gilt generell, glaube ich, für Frankfurt. So, und jetzt sind wir mittendrin, stehen vor diesem Römer, einem der wirklich alten Häuserensembles, über 600 Jahre alt. Und ähnlich verwurzelt wie diese Häuser ist hier in Frankfurt auch die Demokratie. Für die steht die Stadt nämlich wie wenige andere in Deutschland. Nadja, Arbeitstitel für die Designhauptstadt ist Design and Democracy. Und du schreibst in Merian, dass Demokratie für Frankfurt wirklich ein Heimspiel ist. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, genau. Das war für mich eigentlich die große Erkenntnis während meiner Recherche, diese Verbindung von Design und Demokratie. Denn die ist tatsächlich in Frankfurt, ich sag mal, historisch gewachsen und immer noch sehr spürbar. Man muss es nur sehen. Da ist das eben erwähnte Städelmuseum, die Goethe-Uni, der große Palmgartenpark, ganz zentral. Die wurden alle von den Frankfurter Bürgern selbst geplant und finanziert. Die Stadt war nämlich über viele Jahrhunderte eigenständig und nie einem Fürsten verpflichtet. Und das war eine absolute Ausnahmesituation. Die Norm war halt, es gab einen Fürsten und der hat geplant, finanziert und bestimmt. Und Frankfurt war aber im Gegensatz dazu nur dem Kaiser unterstellt. Und der wurde übrigens im Frankfurter Dom jeweils gekrönt.
Und am Dom sind wir jetzt auch schon ganz nah dran. Also wenn wir vom Römer zum Dom laufen, das dauert wirklich keine 5 Minuten, dann kommen wir durch die neue Altstadt. paradoxer Name, aber der trifft total zu. Das ist so eins der Projekte, das ist, glaube ich, 2018 abgeschlossen worden. Und das war hoch umstritten, wie so oft bei solchen Projekten. Das war quasi so die Lücke noch in der Stadt. Da stand lang das Technische Rathaus. Manche hatten auch das dann sehr ins Herz geschlossen. Das musste dann aber wieder weichen, eben für diese Idee, diese kleinteilige Altstadt an dieser Stelle wieder auferstehen zu lassen. Und sowas kann ja schnell sehr Disney-like aussehen, dass man das dann einfach wieder nachbaut. Aber so ganz endgültig wegradieren wollte man die Historie eben auch nicht. Das ist ja in Frankfurt durch die Bomben im großen Stil geschehen. Und ich finde, sie haben da echt eine richtig gute Lösung gefunden. Sie haben quasi Achsen und Grundrisse beibehalten und ansonsten so einen Mix aus Totalrekonstruktion und Moderne und Anklängen der Historie. Also diese neue Altstadt macht ihrem Namen echt alle Ehre und die fügt sich super ein. Also zwischen die Schirn Kunsthalle, den Römer, den Dom und die Braubachstraße. Die ist quasi so eine einzige Kette mit Cafés und Galerien und bisschen was dazwischen. Ich habe das manchmal bei Städten, dass es mich in so bestimmte Ecken immer so hinzieht, sobald ich da bin und ich da einmal irgendwie sein und durchlaufen muss. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. In Frankfurt ist das hier so eine Ecke. Da spürst du irgendwie die Stadt. Und dann geht's hier auch schon los mit den Museen, eben die Schirn-Kunsthalle. Die wird gerade renoviert und ist in ein Zwischenquartier gezogen. Der Kunstverein, das historische Museum, wirklich sehr, sehr sehenswert. Das ist ein Deluxe-Geschichtsmuseum, hat auch irgendwann einen Neubau bekommen. Ich tauche da jetzt nicht ein, aber schaut euch die Stadtmodelle da an. Da gibt es diverse und das erzählt so viel über die Stadt. Und dann das Museum für moderne Kunst, Silvia, das haben wir ja schon angesprochen, in dem auch wieder ein tolles Café ist.
Ganz kurz, also das heißt, diese ganze Ecke ist dann die sogenannte Museumsmeile, von der man immer wieder hört?
Nein, okay. Die Museumsmeile kommt noch, die ist auf der anderen Seite des Mainz. Ah. Nee, das ist quasi so das Herz der Stadt, wo wir jetzt sind. Da ballt sich auch schon so einiges. Aber natürlich, wenn du hörst, was hier alles steht und die Museumsmeile, die kommt erst noch, irre.
Aber bevor die kommt, würde ich gerne noch einen spannenden Ort einfügen. Ganz klein und im ersten Moment unspektakulär, aber sehr interessant ist ja auch die Fahrgasse. Das ist in der Nähe der Braubachstraße. Und die Fahrgasse hat was für mich gehabt von so einer Art Gesamtkunstwerk, weil hier nämlich alle Fronten der Geschäfte noch aus den 50er und 60er Jahren stammen und nicht verändert werden dürfen. Das heißt, von den Schildern bis zu den Türgriffen hat alles totalen Retro-Charme. Ich bin mal rein in eine der Galerien, in die Galerie Leunroth, und habe mich mit der Besitzerin Kirsten Leunroth unterhalten. Und die erzählte dann auch im Zusammenhang mit World Design Capital nächstes Jahr, wie dieses große Thema auch in der kleinen Straße konkret umgesetzt wird. Also sie hat erzählt, dass Kunstschaffende und Designer, Galeristen und auch die Unis jetzt schon gemeinsame Aktionen planen, teils in den Galerien, aber teils auch auf der Straße selbst, um dieses Designjahr zu feiern. Und einen putzigen Beitrag liefert auch die Stadt Frankfurt, die stellt nämlich neue Pflanzenkübel auf, was erstmal banal klingt, aber das schafft natürlich auch eine Atmosphäre, wo man sagt, ich gucke da mal hin, ich schlender da mal durch und schafft Gemeinschaft, Demokratie.
Ja, ich finde auch das Grün in der Stadt, das hat einen total großen Einfluss, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Es gibt hier ganz viele Themen, an die wir jetzt anknüpfen könnten und ganz viele unterschiedliche Frankfurts, in die man eintauchen könnte. Aber wir wollen uns ja heute das Design Frankfurt anschauen. Das heißt, wir gehen nur ganz kurz mal an die berühmte Paulskirche. Die ist auch übrigens nur 3 Minuten zu Fuß vom Römer entfernt. Und fassen wir kurz zusammen. Hier fand die erste Nationalversammlung statt. Also die erste demokratische Verfassung wurde hier erarbeitet. Und auch architektonisch ist die total interessant, weil die so einen Rundbau hat. Also für eine Kirche finde ich das sehr ungewöhnlich. Ist total sehenswert.
Die ist tatsächlich sehr sehenswert, aber lustigerweise gerade bei meinem Besuch war sie fast nicht sichtbar. Da standen nämlich auf dem Vorplatz lauter Plakatwände, die dazu aufgerufen haben, diesen Vorplatz der Paulskirche mitzubestimmen. Also seine Neugestaltung, da soll sich was verändern. Und das ist auch schon wieder fast metaphorisch. Dieses sehr demokratische, alle kommen zusammen und stimmen darüber ab, wie es weitergeht mit dem Vorplatz der Paulskirche, die die erste Vollversammlung gegeben hat.
Ganz kurz, Tinker, du hast vorhin schon erwähnt, dass Frankfurt fast Hauptstadt geworden wäre. Was hat es damit auf sich?
Ja, da war Frankfurt wirklich ein ganz, ganz heißer Kandidat nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und dann der Rheinländer, Adenauer und sein Bonn, was auch immer da den Ausschlag gegeben hat. Ja, es wurde nicht Frankfurt, aber wer weiß, vielleicht hat es der Stadt ganz gut bekommen.
Gut, dann laufen wir jetzt noch durch einen anderen sehr Ur-Frankfurter Ort. Nur mal ganz kurz durch, weil Tinka bestimmt langsam mal was essen möchte auf unserem Rundgang. Und vor lauter Design muss man sich dann ja auch mal irgendwann ein bisschen erholen. Also auf zum Wochenmarkt mit seinen vielen Foodständen, die kleinen Markthalle.
Ja, die kleinen Markthalle ist ein super Ort in diverser Hinsicht, um uns mal zu stärken auf jeden Fall, bevor wir nochmal richtig durchstarten ins Design-Hauptstadtjahr. Die kleinen Markthalle, das nur kurz, die ist auch wirklich mittendrin und die sieht gar nicht so spektakulär aus, aber auf die Art, wie dort Genuss gelebt wird, ist sie es dann eben doch. Also, und wenn wir uns jetzt mal stärken, schlage ich vor, wir machen das mit so einem kleinen Genuss-Medley. Unser Gourmet-Guide Olaf de Haarde, auch der war schon hier im Podcast zu Gast, der isst und trinkt sich im neuen Merian durch Frankfurt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man das sehr gut kann. Es ist wirklich, man isst und trinkt sich ja dann auch einmal so um die Welt. Also Vorschlag, wir zitieren jetzt einfach mal querbeet und machen euch damit richtig Appetit auf Frankfurt. Los geht's in der kleinen Markthalle beim Urgestalt, Frau Schreiber und ihrer legendären Wurst. Zitat, mit Senf, fluffigem Wasser weg und einer saftigen Gewürzgurke, die an den letzten Besuch bei Oma erinnert. Wer hier nicht kurz an- und innehält, der hat die Stadt nicht verstanden.
Es geht weiter mit Ramen, den liebe ich sehr. Das ist japanischer Eintopf und auch den hat Olaf getestet in Frankfurt und zwar auf der anderen Mainseite im Muku. Er schreibt, es dampfen die Schüsseln wie Vulkane und was da drin schwimmt, ist kein Convenience-Gedöns. Handgemachte Nudeln, geschmorter Schweinebauch, Brühen, die 12 Stunden auf dem Herd gekämpft haben.
Und weiter in Richtung Bahnhof in die Bar Shuka, einer meiner liebsten Läden in dieser Stadt. Da gibt's viele Gerichte, mediterran, aus dem Nahen Osten. Die Küche ist offen, die Stimmung laut und warm. Gewürze liegen wie Parfum in der Luft.
Und weiter geht's in Richtung Oper, ins Restaurant Rausch. Da bekommt man dann wieder Gerichte aus der Region. Zum Beispiel, Zitat, butterzarte, kurz angebeizte Forelle, perfekt gegrillte Jakobsmuschel. Wenn das ein Fiebertraum ist, dann bitte keine fiebersenkenden Medikamente.
Und last but not least, runter nach Sachsenhausen. In einen weiteren meiner liebsten Läden, das Emma Metzler. Hier wird mit dem Verständnis gekocht, Aromen so zu kombinieren, dass sich jedes Gericht anfühlt, als wäre es ein lang gehütetes Familienrezept. So Nadja, wir sind satt und haben dich elegant über den Main gelotst. Das Emma Metzler, benannt nach der Frau eines Bankiers, die im 19. Jahrhundert zu legendären Salons einlud, ist das Restaurant im MAC, dem Museum für angewandte Kunst. Also jetzt sind wir mittendrin hier, Museumsmeile.
Ah.
Genau, also Museumsufer hier am Main.
Genau, und mittendrin im Hub der Designhauptstadt. Und im MAC laufen gerade 2 Ausstellungen, die ganz viel über Frankfurt, aber auch über Demokratie erzählen. Das ist einmal die Ausstellung 100 Jahre Neues Frankfurt und dann noch die Ausstellung Aufbruch zur modernen Stadt 1925 bis 33. Das ist so die Aktionszeit auch des neuen Frankfurts gewesen. Ein Vergleich von Frankfurt, Wien und Hamburg.
Das ist eine total interessante Zeit, finde ich. Worum geht's da?
Na, kurz gefasst geht's darum, was für Design-Ikonen hier entstanden sind in dieser Zeit, aber auch, was Design so im Alltag bewirken kann und vor allen Dingen in Frankfurt bewirkt hat. Das neue Frankfurt, das war ja eine Bewegung, die nicht nur baulich viel verändert hat, sondern auch sozial und politisch. Und ein wichtiger Name dafür war der Architekt Ernst May. Der hat halt in dieser Zeit zwischen 1925 und 30 insgesamt, festhalten, 15.000 Wohnungen gebaut. Also im Schnitt 3.000 Wohnungen pro Jahr. Die waren in der Zwischenkriegszeit nicht nur total nötig, sondern die brachten auch einen ganz neuen Stil mit. Die waren hell, hatten eigene Gärten und waren total funktional eingerichtet. Ganz anderer Stil als das, was vorher passierte. Und zu dieser Zeit entstand hier übrigens auch ein Prototyp, der uns alle geprägt hat, mit dem wir alle aufgewachsen sind, ohne dass wir das vielleicht auf dem Schirm haben, nämlich die Frankfurter Küche oder auch die Mutter aller Einbauküchen. Entworfen wurde die von Margarete Schütte-Litolski. Das war eine Wienerin, die lustigerweise selber gar nicht gerne kochte. Trotzdem sind die Originalteile ihrer Frankfurter Küche heute noch heiß begehrt und werden mittlerweile in Designerwohnungen verbaut. Und Margarete heißt heute auch ein sehr gutes Restaurant in der Altstadt. Ich glaube, das ist auch auf der Braubachstraße. Und das ist tatsächlich nach der Designerin benannt.
Und eine Frankfurter Küche wird im Mack präsentiert, in der Dauerausstellung Elementarteile.
Ah, man lernt auf jeden Fall sehr viel über den Bezug zwischen Alltag und Design. Das finde ich immer total interessant. Nadja, du hast gesagt, dass diese Bewegung Neues Frankfurt auch sozial und politisch viel verändert hat. Da ging es vermutlich nicht nur um den Bau von bezahlbaren Wohnungen.
Genau. In dieser Zeit sind auch ganz viele Krankenhäuser neu entstanden, öffentliche Schwimmbäder, sogar Laubenkolonien wurden entworfen und gebaut. Und das halt alles mit dem Anspruch, dem Gemeinwohl zu dienen. Also auch wieder Demokratie. Alle sollen was davon haben. Ich habe eine Führung durch das Museum für angewandte Kunst gemacht mit dem Direktor Matthias Wagner-Kahr. Und der hat mir nochmal für ganz viele Details die Augen geöffnet, die ich überhaupt nicht kannte. Das Frankfurter Waldstadion zum Beispiel, das ist ja heute ein reines Fußballstadion und die Heimat von Eintracht Frankfurt. Das wurde auch 1925 vom neuen Frankfurt gebaut. Und hier fand 1928 die erste Arbeiter-Olympiade statt. Ein sportlicher Wettbewerb ganz ohne Medaillen. Das war also einer, wo das, was heute immer so schön, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam hervorgehoben wird, im Mittelpunkt stand. Dabei zu sein und das miteinander zu feiern, statt zu konkurrieren.
Klingt nach einer total interessanten und auch sehr bodenständigen, überhaupt nicht abgehobenen Ausstellung. Hat das Designhauptstadtjahr in Frankfurt eigentlich schon angefangen, wenn diese Ausstellungen schon im Gange sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe dazu auch mit Carolina Roman gesprochen. Das ist die Leiterin des Projekts World Design Capital 2026. Und die hat auch nochmal sehr deutlich gemacht, was alles jetzt schon passiert und wie das Ganze angedacht worden ist. Dass also Frankfurt den Zuschlag für diesen Titel überhaupt bekommen hat, hängt damit zusammen, wie die Stadt ins Rennen gegangen ist. Eben mit diesem Design für Demokratie. Design als Prozess gedacht eigentlich, um demokratische Strukturen und Miteinander zu verbessern. Wieder so wie vor 100 Jahren. Und jetzt natürlich ein sehr zeitgemäßes Thema. Und dann hat sie den Bogen auch noch mal weitergespannt, einmal in die Geschichte und auch in die Region, um zu unterstreichen, dass hier schon sehr lange sehr fortschrittlich gedacht wird. Also der erste Buchdruck zum Beispiel, der fand in Mainz statt, auch nur einen Steinwurf entfernt. Die erste demokratische Vollversammlung, wir hatten sie schon auf dem Schirm, in der Paulskirche. Die Jugendstilbewegung startete in Darmstadt, auch direkt in der Region.
Frau Roman, die hat dir bestimmt auch einen Einblick gegeben, was im kommenden Jahr, so 2026, dann noch so stattfinden wird in Frankfurt, oder?
Da hat sie eine Menge erzählt und ich habe ehrlich gesagt schon mein Ticket fürs kommende Jahr zumindest innerlich gebucht, weil das tatsächlich sehr spannend wird. Also, es gibt wie zu erwarten erstmal jede Menge Workshops, Ausstellungen und Diskussionen, die sich alle ums Thema Gestaltung und Gemeinschaft drehen. Richtig interessant für mich oder auch für andere Besucher, die jetzt nicht so ganz im Thema drin sind, sind die Aktionen, die im öffentlichen Raum stattfinden. Zum Beispiel werden die Vitrinen der U-Bahn-Station Hauptwache zur Ausstellungsfläche für die Frankfurter Schüler und Schülerinnen, die da in diesen Vitrinen unten auf dem Bahnsteig ihre eigenen Werke präsentieren können. 11 Kioske in der Region werden von Designstudiengängen aufgehübscht und dann den ganzen Sommer über zu Bühnen für insgesamt, ich glaube, 120 Veranstaltungen. Lesungen, Musik, alles Mögliche.
Kioske, sind das diese alten historischen Wasserhäuschen?
Genau.
Ah, genau. Das auch nur einmal eingeworfen, eine Besonderheit in Frankfurt.
Das Hessische Staatsballett plant eine ganz lustige Aktion. Die tanzt nämlich den Zusammenhang von KI und Kunst.
Wie auch immer das aussehen wird.
Es gibt auch einen mobilen Garten, der durch die ganze Region reist. Was mich aber besonders bewegt hat, ist die Ader-Kantine. Das ist eine solidarische Küche, wo aus gespendeten Lebensmitteln für bedürftige Menschen gekocht wird. Also eine Tafel mehr oder weniger. Aber nicht eine Tafel, wo man Schlange steht, sondern wo man sich hinsetzt, 3-Gänge-Menüs mit Kellnerservice und weißen Tischdecken auf den Tischen serviert bekommen. Also ich sag mal, das ist so das volle Programm der Wertschätzung. Das fand ich wirklich berührend. Mhm. Und dann gibt's noch ganz viele weitere Ideen. Von einem insektenfreundlich beleuchteten Radweg bis hin zu Straßenfesten für alle.
Also diese Tafel und der mobile Garten, die gefallen mir besonders gut. Also es geht in diesem Design ja um viel mehr als dieses optische Gestalten. Da scheint Frankfurt sich ja dann treu zu bleiben, dass vieles, was hier mal groß gedacht wird, wirklich auch so eine nachhaltige gesellschaftliche Wirkung hat.
Genau. Ich glaube tatsächlich, dass die Region richtig Spaß daran hat, mal zu flexen und zu zeigen, was sie hat und kann und wie lange sie das schon hat und wie gut sie es kann.
Wir gehen jetzt gleich nochmal raus. Wir gucken mal auf die Skyline, laufen diese Museumskette noch ein bisschen. bisschen ab, besuchen eine Hotel-Ikone im neuen Look und wir gehen natürlich noch was trinken.
Unbedingt.
Aber vorher stellen wir euch den neuen Merian vor, von dem hier schon mehrfach die Rede war. Es ist unser Favoriten-Merian, in dem wir euch 11 grandiose Reiseziele für 2026 vorstellen. Eins davon natürlich Frankfurt. Weitere Städte, die ihr euch für das kommende Jahr schon mal merken könnt: Mailand, wo im Februar die Olympischen Spiele stattfinden, die Kulturhauptstadt Oulu in Finnland, die Architekturhauptstadt Barcelona, die heimliche Alpenhauptstadt Innsbruck und das kleine Wunderpaket Valletta.
Außerdem nehmen wir euch mit nach Sansibar, auf die kroatische Insel Lošinj, nach Bali, ins mexikanische Los Cabos und nach Lugano, Schauplatz von Merian Select, dem neuen Heft der Merian-Familie. Beide Magazine bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Und jetzt laufen wir nochmal weiter. Vorbei an dem Deutschen Filminstitut, dem Deutschen Architekturmuseum, dem Museum für Kommunikation und dem Städelmuseum bis zum Skulpturenmuseum Liebighaus. Es sind 5 weitere wirklich Hochkaräter, die man so in 10 Minuten schafft, also wenn man nur dran vorbeigeht. Und dabei gucken wir dann die ganze Zeit auf die Skyline von Frankfurt. Was passiert da eigentlich gerade? Was wächst da?
Im Frankfurter Bankenviertel, also da, wo die ganzen High-Rises stehen, entstehen gerade die Four Frankfurt. Four wie die englische Zahl. Das sind 4 sehr schicke, miteinander verbundene Türme. Und die sollen mehr Leben in die mittlerweile zum Teil doch ungenutzten Gebäude bringen. Mit insgesamt 500 Wohnungen, mit Büros, Restaurants gibt's da, Geschäfte haben schon auf, es wird eine Kita geben und es gibt schon ein Hotel, das aus dem ehemaligen Gebäude der Deutschen Bank in die Höhe wächst. Mit großer Dachterrasse natürlich. Ich habe festgestellt bei meinem Besuch, Frankfurt hat ein Faible für Dachterrassen. Da gibt es sogar ein eigenes Dachterrassen-Festival im Spätsommer. Sehr nett.
Super. Tinka, du sprachst vorhin von einer Hotel-Ikone. Ich habe da sofort an den Frankfurter Hof gedacht. Da soll der Maler Max Beckmann immer Champagner getrunken haben, wenn er ein Bild verkauft hat.
Ja, der ist natürlich auch irgendwie legendär, aber nein, um den geht es hier nicht. Frankfurt ist ja auch an Hotels wirklich nicht arm. Sonst hätten wir auch immer ein Problem bei der Buchmesse. Ja. Das ist so schon schwierig unterzukommen.
Das stimmt. Kommt bitte am besten nicht zur Buchmessezeit, wenn ihr nicht zur Buchmesse wollt.
Doch, kommt zur Buchmessezeit. Nein, diese Stadt hat wirklich sehr viele Hotels, auch sehr viele gute und innovative. Und quasi genau jetzt, vor 4 Tagen, am 1. Dezember, hat eines der besonders guten wieder eröffnet. Noch weitere 10 Minuten zu Fuß vom Liebighaus und dann sind wir schon da an der Villa Kennedy. Klangvoller Name, den das Haus schlicht der Straße verdankt, an der es liegt, der Kennedy-Allee. Früher hieß die Kernvilla der Anlage Villa Speyer und deren Geschichte reicht zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert. Ein Luxushotel wurde dieser dann enorm erweiterte Komplex um die Jahrtausendwende. Und der ist jetzt nochmal komplett erneuert worden unter dem Dach der Althoff Collection, also einer Kollektion von 5-Sterne-Hotels. Und das heißt jetzt The Florentine. Nadja, du warst da im Sommer noch auf der Baustelle. Kannst du uns ein paar Eindrücke geben?
Erstmal gab es einen Bauzaun, von dem ich abgeholt werden musste. Es war tatsächlich noch komplette Baustelle. Aber das Hotelkonzept war schon sehr schön sichtbar und das war tatsächlich ungewöhnlich. Also wenn man sich das mal vorstellt, der vordere Teil, also der moderne Anbau aus den Nullerjahren, wird sehr luxuriös, sehr modern, mit neutralen Farben und edlen Materialien. Und von da aus gibt's dann einen Innenhof mit einer Art Kreuzgang drumherum, über den man in die alte Villa gelangt. Und da treffen dann 2 Welten aufeinander. Denn die Villa selbst, die war selbst im Rohzustand schon wie ein Filmset aus der Vorkriegszeit. Da hängen jetzt schon so teebraune und puderfarbene, gemusterte Tapeten, in jedem Raum eine andere. Und es gibt die alten Flügeltüren, die alle wieder aufgearbeitet werden. Das ist alles sehr retro und elegant und trotzdem nicht kitschig. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dieser Gegensatz. Da kann man sich dann tatsächlich aussuchen, wohnt man lieber im Jetzt oder in der Vergangenheit. Ich habe meinen Favoriten.
Ich liebe schöne Tapeten. Tinka hat uns ja aber nicht nur diese Villa versprochen, sondern auch was zu trinken. Wo gehen wir denn dahin?
Ja, da schließt sich jetzt nochmal sehr schön der Kreis. Unser Finale ist ganz anders als unser Start, aber ist auch sehr urfrankfurterisch. Also genussvoll und sehr innovativ. Wir schlendern langsam vom Hotel nach Sachsenhausen. Ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, ins Epizentrum des Apfelweins.
Das ist eher der historische Teil von Frankfurt, nicht ganz so modern. Ich sehe viel Fachwerk, urige Kneipen, so ein bisschen wie früher die Kulisse in der Blaue Bock. Das habe ich immer mit meiner Oma geguckt. Und wenn wir dann nochmal in eine dieser Kneipen einkehren, dann stehen da diese dicken Tonkrüge und Teller mit grüner Soße.
Genau, das gibt's da alles noch.
Diese Tonkrüge, die heißen Bämbel. Ihr kennt bestimmt diese grau-blauen Kännchen, aus denen der Apfelwein ausgeschenkt wird. Und stilecht in gerippte Gläser. Ich liebe die. Die bringen diesen Apfelwein so richtig schön zum Funkeln. Die liegen super in der Hand. Also ich habe die auch zu Hause.
Aber heute hat sich der Apfelwein längst aus diesen Gefäßen befreit, die wir alle noch aus dem Blauen Bock kennen. Und wird zum Beispiel, große Überraschung und Sakrileg, auch aus der Dose getrunken. Vor allem von jungen Menschen. Da hat sich ganz viel getan. Im Grunde ist es wie beim Bier oder beim Wein. Es gibt eine enorme Bandbreite von der Qualität her, aber auch geschmacklich und auch was die Präsentation angeht. Also sind wir wieder beim Thema Design. Also von den Traditionskneipen, die du eben erwähnt hast, wie dem Atschel oder dem gemalten Haus, bis zur Apfelweinhandlung JB. Das steht kurz für den Weinhändler Jens Becker, der quasi der Pionier der neuen Obbelwein-Szene ist. Also wer sich da mal durchprobieren möchte, startet am besten hier. Das ist sehr elegant und übersichtlich angeordnet.
Ja, ist ein ganz toller Laden. Also ne, mit auch sehr viel Expertise. Ich muss aber auch noch mal eine Lanze für diese Traditionskneipen brechen. Die haben nämlich das, was ich an den Wirtshäusern meiner Heimatstadt München oder an den Kölschkneipen in Köln so liebe. Du setzt dich hin und bist dabei. Ich war vor ein paar Jahren eine Woche lang mit meinem Sohn in Frankfurt, was ich übrigens sehr empfehlen kann, Frankfurt mit Kind. War großartig. Erster Abend, wir saßen in der Atschel, er vor seinem Schnitzel und dann kam mein Teller mit grüner Soße und er hat schon oft ratlos auf meine Teller geguckt, aber selten so wie dort. Ja, und um uns herum war es laut, was wurde zugeprostet, lauter kleine Tischgesprächsfetzen, also ich war im Glück.
Ja, das ist halt auch das demokratische Frankfurt. Da ist es wieder. Alle sitzen zusammen, jeder hat eine Stimme. Man fühlt sich wohl miteinander, muss ja nicht immer übereinstimmen, aber miteinander ist immer gut.
Ich muss noch mal zur Literatur zurückkommen. Die Buchmesse hat ja hier auch ihre Wurzeln, schon im 15. Jahrhundert. Und die findet natürlich auch im Designhauptstadtjahr wieder statt, im Oktober. Und Gastland wird Tschechien sein. Und ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge. Nennt doch ihr beide mal eure Lieblingsorte in Frankfurt. Ich hoffe, es ist ein Buchgeschäft dabei.
Na, auf jeden Fall hat das Frankfurter Nordend einen Besuch verdient, finde ich. Da gibt's ganz tolle Läden und Cafés, ganz viel Atmosphäre, viel Grün, ganz entspannte Menschen. Und ein Geheimtipp von den Frankfurtern war, da am Freitag durchzubummeln. Denn dann trifft man sich am Friedberger Platz, dem sogenannten Friedi. Da trifft sich dann der ganze Kiez und macht oft bis in den Abend rein Stehparty. Also man steht da mit seinem Bier oder seinem Wein und plaudert. Bis die Stehparty losgeht, kann man dann das Studio So und So der Künstlerin und Illustratorin Moni Port besuchen. Das mochte ich sehr. Moni Port macht sehr, sehr schöne, schlichte, poetische Siebdrucke für Buchcover. Da sind wir bei deinen Büchern, Silvia. Aber auch für die Wand, also als Bilder. Und freitags nachmittags kann man ihr in ihrem Studio beim Drucken zusehen.
Oh, das ist ja interessant.
Guter Tipp. Ich habe ja tatsächlich von meinen Lieblingsorten schon einige genannt und ich glaube, es gäbe noch so viel zu sagen. Wir können uns einfach in einem Jahr wieder verabreden und wieder über Frankfurt sprechen, wenn wir dann alle zum Designhauptstadt ja da gewesen sind. Ich möchte aber noch einmal sagen, das Bahnhofsviertel nicht komplett aussparen. Ne? Das ist ja das, was einen anspringt, wenn man aus dem Zug kommt und das auch ein Stück weit sehr, sehr verrufen ist. Es ist auch wirklich, man muss es so sagen, es ist eine harte Drogenszene da und die ist auch sehr offensichtlich. Die ist auf der Straße und da kommt man auch nicht dran vorbei. Also es ist nicht nur lustig, aber es ist, finde ich, trotzdem ein ganz besonderes und auch ein tolles Viertel. Und ich habe da einfach sehr viel Zeit verbracht, weil ich war eigentlich meistens im Hotel 25 Hours, was da wirklich mittendrin ist und abends in der Bar Schuka und ja, da fließt das so alles zusammen. Es ist aber ein Viertel, in dem wirklich viel, auch es doch einen starken Zusammenhalt gibt, viel an Lösungen gearbeitet wird und wo es wirklich Läden aus allen Ländern der Welt gibt, wo es tolle Restaurants oder auch so Imbisse gibt, auch Bars, das Yaldi zum Beispiel. Also spart es nicht aus. Und wenn wir dann da durchgelaufen sind, die Brücke zum Städel, ist so ein Fahrrad- und Fußgängersteg, der Hohlbeinsteg. Das ist noch so ein Ort, wo es mich einfach immer sofort hinzieht. Da stehst du dann, guckst auf die Skyline, die Leute kommen vorbei, kannst du die Mainauen da unten gucken. Also würde ich auf jeden Fall mal hingehen.
Der Holbeinsteg, ist der nach Hans Holbein, dem Maler, benannt?
Ich wusste, dass du mich das jetzt fragst.
Ist das auch so in Frankfurt? Da soll ich das mal schnell googeln?
Du kannst das mal googeln. Oder ihr googelt das, liebe Hörer. Wie dem auch sei. Er heißt so. Bestimmt hat das was damit zu tun. Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, 2026 nach Frankfurt zu fahren, guckt in die Shownotes, da stehen alle Tipps aus diesem Podcast nochmal drin. Guckt in den Merian, da findet ihr noch jede Menge mehr Tipps von Nadja und von unserem Gourmet-Guide Olaf.
Ja, lest unbedingt Nadjas große Frankfurt-Geschichte im Heft. Es lohnt sich sehr, genauso wie Olafs Textperlen über die Frankfurter Food-Szene. Ist sehr lustig. Wir hören uns wieder am 12. Dezember. Dann wird alles anders, nämlich sehr viel ruhiger und menschenleer, fast menschenleer. Wir nehmen euch mit nach Alaska.
Es war sehr schön mit euch hier am Main. Danke, Nadja, dass du wieder dabei warst.
Danke euch. Es hat wieder total Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.